Willkommen zu dieser Ausgabe von Unicorn Ideas, hier bei Digital Optimisten. Du hörst die 100. Folge dieses Podcasts und wir haben sie vollgepackt mit Geschäftsideen. Samuel und ich brainstormen, wie man ein Seminar-Business richtig groß machen kann. Ich pitche meine Idee einer Marketing-Plattform für Newsletter und wir stellen ein neues Tool vor, mit dem du selber mithilfe von künstlicher Intelligenz automatisch Songs erzeugen kannst. Ganz schön viel drin. Los geht's. Samuel, lass uns diese Folge direkt mit Vollgas starten. Ich habe eine Frage für dich. Erleben wir gerade eine Zeitenwende im Digitalen? Ist das Ende der goldenen Ära von Big Tech? Und ich will dir sagen, warum ich dich das frage, ja? Ich glaube, die Wachstumsraten der großen vier GAFA, ja, Google, Amazon, Facebook, Apple, Netflix und so weiter, die gingen immer nur nach oben. Ja, es gab immer mehr Nutzer, neue Regionen, neue Produkte, alles hat irgendwie geklappt. Und jetzt geht's halt in die andere Richtung. Ja, Netflix hat zum ersten Mal Nutzer verloren. Ich habe neulich einen Chart gesehen über die Lieblings-Social-Media-App von amerikanischen Teens. Und das war mal Facebook mit 75% und ist jetzt rapide bergab abgegangen auf, ich glaube, 30% oder so. Und TikTok im gleichen Maße schießt nach oben, ja, Shortform-Video. Und dazu kommt jetzt, dass man überall Entlassungen hört. Ja, Amazon muss Leute entlassen, obwohl ja gerade Weihnachtssaison ist. Ja, musst du dir mal vorstellen. Normalerweise haben die immer eingestellt ohne Ende. Facebook entlässt viele Leute, Google noch nicht. Ja, aber heiert zumindest weniger. Also ist das Ende der goldenen Ära? Vielleicht nicht das Ende von Big Tech, aber das Ende der goldenen Ära.
Und mit ungebremstem Wachstum meinst du einfach, dass wir halt Jahr für Jahr immer ungebremstes Wachstum hatten, ja?
Ja, dass die Bäume immer weiter in den Himmel wuchsen. Ja, das Also wenn das so das ein großes Buffet war, dann war für die Mitarbeiter war immer mehr am Tisch. Es wurde immer mehr geheiert. Ja. Auch Corona, ja. Facebook hat ja wie verrückt eingestellt zu der Zeit, ja, weil die gedacht haben, Mensch, hier der endgültige Durchbruch von online und jetzt müssen sie ganz viele Leute wieder sich von denen trennen. Ja, das ist mein Gedanke.
Ja, Alex, aber du hast ja selber gesagt, dass TikTok beispielsweise immer noch unglaubliches Wachstum hinlegt. Denkst du nicht einfach, es könnte eine Verlagerung geben von den Traditional Players, wenn man die Traditional nennen kann, zu jetzt halt neuen Incumbents, die das ein bisschen besser machen oder die halt neue Formate jetzt auf den Markt bringen?
Die sich auch nicht kaufen lassen vor allem. Ne? Ja, genau. Instagram hat sich noch kaufen lassen von Facebook für eine Milliarde damals, was heute ein Witz ist. WhatsApp auch, stimmt. Ja. Und TikTok, die kann keiner mehr kaufen. Ja. Vielleicht, ja, aber es ist auch die einzige. Gut, es gibt jetzt Be Real, haben wir schon oft im Podcast drüber gesprochen. Steht noch aus, viel zu früh, um die als neue Big Player zu sehen. Aber immerhin TikTok, ja, stimmt. Die lassen sich nicht kaufen.
Aber wo ich schon so einen Punkt sehe, ist, dass man vielleicht so ein bisschen eine Sättigung in internetbasierten Geschäftsmodellen sehen kann. Ja, wir hatten irgendwie, was war das vor 30 Jahren, so anfangs der 90er Jahren, so die ersten Versionen des Internets. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass jetzt die ganzen großen Big Fish, was Internetbusiness anbelangt, halt abgegrast sind. Und es da jetzt halt nur noch neue Iterationen vom Gleichen gibt, aber nichts mehr radikal Neues. Und dass wir jetzt wie auf so einer S-Kurve sind und am Ende dieser S-Kurve und jetzt erstmal wieder so ein neuer Pivotal-Moment kommen, wo es wie so ein neues Internet, also keine Ahnung, vielleicht ist es ja Generative AI, über das wir letzte Folge gesprochen haben, bevor wir wieder diese Art von Wachstum sehen können. Und das jetzt, ich meine, wann hat Y Combinator das letzte Mal so eine richtig große Firma rausgebracht? Die großen Erfolge liegen jetzt auch schon eine Weile her. Und wenn wir uns auch so ein bisschen die Startups anschauen, sei es in Berlin, sei es sonst wo, es wird immer nischiger, es wird immer spezialisierter und es wird immer fokussierter auf einen kleineren Use Case. Ja, also diese richtig großen Dinger sehe ich im Moment nicht mehr. Also da bist du schon, vielleicht schon ein bisschen an was dran, ja? Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst, ja. Das ist ein interessanter Gedanke. Ich frage mich auch ein bisschen, Angenommen, du bist jetzt eine Mitarbeiterin bei Meta, ja? Und bei dir ging es immer nur bergauf. Ja, du hast immer nur größere Teams, Leute wurden geheiert. Und du wirst natürlich in so eine ganz dicke Decke gehüllt. Ja, da ist Frühstück ist umsonst, kriegst deinen Kaffee und so. Es gibt übrigens ganz witzige Videos auf TikTok, so a day in the life of a Facebook Product Manager. Nee,
das Beste, was ich je gesehen habe, war vor ein paar Tagen a day in the life of a Twitter Employee von vor 2 Monaten oder so. Mhm. Und jetzt a day in the life of a Twitter Hustler und halt der Typ, der halt nur noch hustlen geht Samstag mit Elon oder so.
ja, wahrscheinlich. Also das ist ganz gut, weil ich kann mir vorstellen, dass vor 2 Monaten also diese ernsthaften TikToks, die bei Meta zum Beispiel, das waren halt nur so Sachen wie: Ich gehe erstmal ins Gym, ich mache mein Frühstück, dann mache ich eine Kaffeepause, dann gehe ich irgendwie Mittagessen, dann ist Team-Event. Also es wurde, vielleicht war das auch einfach nur unglücklich, aber es wurde sehr selten mal tatsächliche Arbeit gezeigt. Ja,
ja, genau. Oder ich hole mir einen grünen Smoothie morgens.
Genau, ja. Und das irgendwie, da denke ich mir so ein bisschen, oha, stell mal vor, jetzt geht so ein bisschen die kalte Tür des, und ich sage das ohne Häme, ja, das möchte ich sagen, weil ich habe lange auch für einen der großen Player gearbeitet und schätze es auch sehr. Aber ich habe das Gefühl, dass da jetzt so ein bisschen die Tür aufgeht und so der kalte Hauch des Marktes so langsam durch die Flure zieht.
Das muss man ein bisschen richtig politisch ausdrücken. Ja.
Genau. Und
was jetzt jeder Mittelständler schon seit 20 Jahren kennt, kommt jetzt auch zu Big Tech sozusagen.
Ja, vielleicht, ja. Und jetzt sage ich mal was Kontroverses. Also ich glaube, die Presse, wie man sie verfolgt in Deutschland, die ist ja sehr anti-Elon Musk, ja, und sagt, oh, der geht über Leichen, kompromisslos, taktlos. Wahrscheinlich haben sie damit auch recht in der Charakterisierung. Aber wenn du das jetzt mal anders betrachtest, ja, und sagst, vielleicht ist er zu der Überzeugung gekommen, dass er eine komplett neue Firmenkultur aufbauen muss, ja, denn Twitter war ja nicht gerade, wie soll ich das sagen? Die waren ja nicht gerade bekannt dafür, dass sie links und rechts innovativ waren. Da kam damals Clubhouse raus, der Audio-Klon, kennst du vielleicht noch. Und ja, die haben 2 Jahre gebraucht, um den Klon aufzubauen. Ja, also super lange. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht denkt, okay, Mensch, vielleicht muss ich das mal auf radikalerem Weg machen. Ja, wie man das bewertet, ist noch die eine Sache. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch Teil seines Antriebs ist.
Ja, und ich meine, wenn man das nochmal in so einem größeren Rahmen anschaut, jetzt einfach ganz allgemein die letzten 10 Jahre, Zinsen waren halt so krass tief, darüber haben wir auch schon vor ein paar Folgen gesprochen, es war viel Geld da. Ich glaube schon, dass da einfach auch sehr viel tote Masse an Mitarbeitern aufgebaut wurde bei den großen Tech-Firmen. Also nicht nur bei den großen
Tech-Firmen.
Tote Masse
meinst du im Sinne von Leuten, die nicht mehr ganz so eingesetzt sind, meinst du das? Produktiv waren.
Ja, genau. Also also ich glaube nicht mal, dass die Leute da selber was dafür konnten, sondern ich glaube, es war einfach halt nicht so wichtig, dass alle zu 100% ausgelastet wurden. Es waren halt andere Dinge wichtig. Und das Gleiche sehen wir ja bei den Startups in Berlin jetzt teilweise, die halt jetzt 50-60% ihrer Leute entlassen müssen, weil und es funktioniert halt doch noch irgendwie.
Mhm. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine verrückte Zeit. Und deshalb dachte ich mir, Mensch, reden wir mal über, ob wir hier gerade, und lass uns noch mal zu einem Gedanken von dir zurückgehen. Nämlich, du hast dieses S-Kurven-Konzept gebracht, ne? Das ganz klassische, es dauert erst ganz langsam, eine Adoption von einer neuen Technologie, sei es Internet oder Fernseher oder Telefon oder was auch immer. Hm. Dann geht es ganz schnell, wie so ein S, ne? Und dann wird es wieder, Phase ist wieder langsam aus und die Wachstumskurve sinkt. Das normalerweise, also meistens wird das ja abgelöst, sind so mehrere S-Kurven ineinander. Ne? Ja. Dann gibt es das, keine Ahnung, gibt es MP3, dann gibt es irgendwie Internet, dann gibt es irgendwie, was weiß ich, irgendwelche, fällt mir jetzt nichts Besseres ein, irgendwelche Technologien. Und ich glaube, alle haben gedacht und gehofft, dass es Krypto ist oder Web3, dass das Ganze. Und jetzt kommt natürlich die Arschbombe von Sam Bankman-Fried mit FTX. Und das Thema, ich glaube, das fasst gerade kein Investor mit der Kneifzange an, kann ich mir vorstellen. Ja? Also braucht man zumindest Mut, sagen wir so.
Ja, und dann ist wirklich die Frage, was ist das Nächste? Ist jetzt irgendwie eben sowas wie Generative AI groß genug oder muss es noch, oder ist das auch wieder nur eine Iteration und eine, sozusagen kein Zero to One, sondern einfach nur eine Effizienzsteigerung erstmal?
Ja, lass mal kurz für alle, die letzte Folge nicht gehört haben, Generative AI, was meinen wir damit?
Genau, wir hatten in der letzten Folge sehr viel über DALL-E 2 und diese ganzen Tools gesprochen, die mittels KI-Algorithmen Text und Bilder oder auch schon Audio erstellen können. Das heißt, man gibt der KI dann beispielsweise Stichworte und die schreibt einem dann einen Blogpost. Oder man gibt der Stichworte, sagen wir, ich will ein Einhorn auf dem Rollercoaster im All in Cyberpunk-Style und der gibt einem dann ein Bild, das so aussieht. Das ist übrigens ein Bild, das ich tatsächlich mal in der Präsentation gebraucht habe. Ich habe die letzte Präse, die ich gemacht habe, nur mit DALL-E 2 Bildern beschmückt.
Das ist ja cool. Ach, ey, ja. Das ist ein super Zeitpunkt, da lass mich einen meiner Finds of the Week schon hier einbauen, ja? Ja. Und zwar, weil wir so in dieses Thema computergenerierten Content, wie du gerade gesagt hast, sei es Bilder, ja, Text oder so, verliebt haben. Ich habe jetzt eine Seite gefunden, die heißt boomy.com. B-O-O-M-Y. Boomy.com. Ja. Ja. Und mit der Seite, mit der AI baut dir eine künstliche Intelligenz Musik. Das heißt, hier die Tagline ist Make Instant Music. Und das da, also eine, du sagst einfach einer KI, was für eine Art von Musik du erzeugen möchtest. Ja, sei es zum Beispiel Elektro oder Meditation oder Kurs oder so. Und dann sagst du noch, welchen Mood, welchen Style. Und dann erzeugt er dir innerhalb von Sekunden, das ist wirklich unglaublich, erzeugt er dir die Musik. Ja? Und theoretisch könntest du das dann auf Spotify hochladen oder du machst dann mit DALL-E 2 noch ein paar Bilder, lädst es auf YouTube hoch, machst es dann irgendwie als die Gamer-Fokus-Musik, weißt du, weil Leute, du musst dir das mal angucken auf YouTube, ja. Es gibt Videos, die haben Millionen Views, wo einfach, oder auch manchmal Millionen Views, wo einfach nur so für Katzen oder für Hunde zur Beschäftigung zu Hause. Oder aber so Study-Music, weißt du, wo du so Deep-Beta-Waves, nennen die das, wo du so ganz tiefe Delfins-Klingeltöne hast sozusagen.
Das Neue ist ja Brown-Music, glaube ich, oder wie heißt das? Vorher war es ja White-Noise und Noise-Brown-Noise.
Oh, was ist denn Brown? Das hört sich
aber... Ja, keine Ahnung. Das ist eine andere Frequenz anscheinend, die dann dein Hirn nochmal mehr stimuliert oder so.
Ach echt? Die Brown? Okay, ich dachte, das wäre etwas anderes.
Nee, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber nee, krass, oder? Also das muss ich gleich mal ausprobieren.
Ja, echt krass.
Ja, theoretisch also, kannst du einen richtig geilen Content-Case, ja? Einen richtig geilen Content-Case aufbauen. Ja?
Eigentlich kannst du dann, eigentlich ist das eine kleine Geschäftsidee, du könntest jetzt anfangen, also wenn ich würde jetzt mir das angucken und ich würde überlegen, was sind Nischen, ja, zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, was googeln die Leute, ja, irgendwie Gamer Music, First-Person-Shooter, Concentration Music oder so, du kannst ja voll in die Nische gehen, ja, du kannst ja den Longtail sozusagen total erschließen und dann kannst du überlegen, du kannst ja theoretisch statt 500 Videos am Tag raushauen und kannst ja dann so den Longtail abfischen und Views sammeln und vielleicht hoffen, dass eins durch die Decke geht, ja.
Ey, und weißt du, was krass ist? Unten steht ja, Boomy users have created 10 million bla 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 songs, around 10.3% of the world's recorded music. Ey, wie krass ist das denn? Weißt du, Boomy gibt es vielleicht seit 6 oder 12 Monaten und die haben jetzt einfach schon über 10% der jemals recorded music auf dieser Welt erstellt.
Das ist krass, gell? Ja, ist echt krass. Ja. Also, warum rede ich so gern darüber? Ich finde einfach, das ist wirklich eine Content-Explosion, ja, und dann wird es wieder natürlich neue Geschäftsmodelle darauf geben. Wie navigiere ich das jetzt, ja? Weißt du, also wie finde ich dann, was gut ist, was nicht gut ist? Also das ist wirklich eine unheimlich spannende Entwicklung.
Ja, krass, ja, mega cooler Find of the Week. Ich war ja, ich weiß nicht, ob ich es dir schon erzählt habe, sorry, totaler Themenwechsel.
Ist es okay mit dich? Ja, klar, schieß los.
Und zwar habe ich ja letztes Wochenende schon zum dritten Mal ein Gründerseminar geleitet. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich unter anderem auch Seminarleiter bin in einem meiner vielen Leben.
Du bist ein Hans Dampf in allen Gassen, Samuel.
Ja, schön, oder? Ja. Nee, und das hat sich aber mehr so aus... Per Zufall mal entwickelt vor 3 Jahren. Und zwar die Firma meiner Schwester, da war sie Vertriebsleiterin, die haben so ein Förderungsprogramm für die besten Vertriebsmitarbeiter und die machen immer so Events und dann haben die sich überlegt, die wollten dann so ein Gründerseminar machen sozusagen. Ihren besten Vertriebsmitarbeitern werden 2 Tagen näher bringen, was es braucht, Gründer zu sein und so ein bisschen diese Mentalität näher zu bringen. Und die hatten selber einen Alumni von dieser Firma, der sozusagen auch Unternehmer ist. Der hat das dann gemacht und die haben dann über meine Schwester mich auch angefragt. Ich habe gedacht, ja, why not? Dann haben wir das vor 3 Jahren erstes Mal gemacht und dann einfach so ein bisschen, also unsere Story plus, kennst du den Business Model Canvas? Auch so diesen Business Model Canvas dann erklärt und so ein bisschen Value Proposition und dann jeder eine Idee mitgebracht und dann über 2 Tage haben wir ihnen eigentlich so einen Werkzeugkasten mitgegeben. Erstes Mal gemacht. Dann letztes Jahr wurden wir gleich wieder eingeladen nach München, so 2 Tage Seminarhotel wieder gemacht, jetzt dieses Jahr wieder. Und ich glaube, so, wir wurden jetzt wirklich jedes Jahr besser. Wir haben auch wirklich richtig gutes Feedback, also immer so zwischen 8 und 9 von 10 sozusagen von den Teilnehmern. Und ich habe mir mal überlegt, ob das so ein Side-Hustle von mir werden kann. Also ich sehe da so ein paar Pros und Cons. Ja? Also auf der einen Seite Pro, das
ganz
zahlt
kurz,
halt schon.
Samuel, darf ich dich kurz fragen? Also was genau? Ja? Also was ist genau der Side-Hustle? Das dann weiter auszubauen? Also so, so
ja,
sozusagen.
Komme ich jetzt. Ja,
genau. Okay, sorry. Okay, dann
schieß
los.
Komme ich jetzt drauf. Ja, genau.
Schieß los.
Und zwar so, genau. Jetzt rein dieses Seminar-Business, wenn man sich mal überlegt, was das ist, ja. Wenn ich mir jetzt überlegen müsste, ich mache 10 oder 15 Mal pro Jahr so ein Wochenende so ein Seminar leiten, boah, das könnte ich nicht, ja. Ich finde das schon immer mega stressig, halt dann immer Freitag, Samstag weg sein, dann fliegt man irgendwo hin für einen Tag, übernachtet eher. Also ist einfach nicht so cool, ja. Und darum habe ich mir überlegt, okay, man könnte eigentlich sagen, hey, wir haben jetzt den Content, wir bieten das an 3-mal pro Jahr, so Premium-Tier, ja, sozusagen, okay, wir machen es nochmal teurer, tatsächlich, Firmen sind auch sehr zahlungsbereit für sowas, habe ich jetzt bemerkt. Also,
darf ich fragen, so, ungefähr? Was ist so die ungefähr Größenordnung?
Ja, also für uns beide, inklusive Transport und alles, so zwischen 6 und 10K.
Ja, okay, das ist doch schon, ey, ja. Da kann man doch schon mal was mitmachen, ja.
Ja, genau. Also aber All-Inclusive Package sozusagen, ja. Und genau, dass man irgendwie so sagt, okay, man macht 3-mal pro Jahr und dann, wenn man ein bisschen bekannter ist, hat man vielleicht dann auch mehr Anfragen, als man Angebote geben will. Und dann sagt man, okay, man macht ein Tier 2. Das heißt, man macht dann, wir haben dann Content ja eh schon, machen wir noch einen kleinen Online-Kurs dazu und irgendwie noch 3-mal eine Stunde Gruppencoaching, bieten das auch irgendwie als B2B-Mitarbeiterförderung an, sozusagen, für die besten Mitarbeiter. Die können dann unseren Online-Kurs machen. Und Tier 3 wäre dann nur der Online-Kurs. Und ich habe mich mal gefragt, ob das so eine Art und Weise wäre, mit sehr wenig Aufwand hier nochmal so einen kleinen Side-Hustle, so einen weiteren Revenue-Stream sozusagen zu generieren. Wie gesagt, also rein nur Seminare leiten, habe ich keinen Bock drauf, denn das braucht einfach so viel Zeit und da ist man immer weg. Aber wenn man das irgendwie noch productizen kann, also wenn man das irgendwie noch skalierbar machen kann, ich glaube, dann könnte es spannender werden. Was denkst du davon?
Also du sagst, dass, also es gibt ja viele da draußen, die so Seminare machen, ne? Das, und da sagst du, okay, das machst du auch, so hoppla die hopp, manchmal kommt sowas zu dir, ja, du hast da so einen Gig, der auch ganz lukrativ ist und du denkst dir, wie kann ich das eigentlich als Produkt aufbauen, sodass du nicht ständig durch die Gegend fahren musst. Und eigentlich wie so eine Art Startup-School, bezahltes Startup-School wird. Also nicht so ein Coding-Bootcamp, sondern für alle Leute. Also was ich daran spannend finde, ist vielleicht, also das ist ja ein Thema, was es wahrscheinlich schon häufig gibt. Wahrscheinlich für so Jugendliche, ja, oder für keine Ahnung, für Studenten oder sowas. Aber du machst es ja im B2B-Kontext gerade, also für Unternehmen. Und du sagst ja so ein bisschen Intrapreneurship wahrscheinlich, oder? Oder was sind das für Leute, die da in dein Seminar gehen? Weil das könnte eine interessante Nische sein, finde ich.
Wie gesagt, es sind jetzt in dem Beispiel, wir haben jetzt bisher einen Kunden, ja, das ist meine Hypothese, dass das total abgehen wird, aber das sind da die besten Vertriebsleute bei denen. Und die wollen denen das einfach anbieten. Ich glaube, die Angst ist jetzt nicht, dass sie dann selber gründen gehen oder so, sondern ich glaube, einfach die Mentalität ein bisschen mitgeben. Wie kann man vielleicht über Probleme nochmal anders nachdenken oder ihnen auch einfach einen spannenden Workshop geben sozusagen. Aber ich glaube schon, also man müsste das noch ein bisschen besser packagen, man müsste die Value Proposition noch ein bisschen klarer rauskristallisieren, aber ich glaube, wenn man das den Firmen so verkauft, hey, wir fördern Intrapreneurship, wir fördern internes Business Model Innovation beispielsweise, wir regen vielleicht mit firmenspezifischen Case Studies auch die Leute dann an, sich Gedanken zu machen, wie sie vielleicht die Value Proposition intern ein bisschen abändern könnten oder wie sie Prozesse intern neu denken könnten. Ich glaube, das könnte schon ganz cool sein. Und wenn man das eben dann immer so für die besten Mitarbeiter macht, das ist dann schon, kann schon ganz wertvoll sein, glaube ich.
Ein bisschen so ein Tony Robbins für den deutschen Mittelstand.
Genau, ja, genau.
Ja, warum und nicht?
Mhm. Ja. Aber ich weiß noch nicht, ob ich wirklich Bock drauf habe. Hättest du Bock darauf, so Seminare zu leiten, so 2-3 Mal im Jahr?
Also ich sag mal so, also kommt drauf an, was einen unturnt, ja. Ich glaube, damit kann man wahrscheinlich eine ganze Menge Geld verdienen, wenn man jetzt sagt, du könntest das ja auch wirklich cool weiterentwickeln. Du könntest ja auch sagen, wie lang ging dieses Seminar? 2 Tage?
Ja, so, also 4 Stunden Freitag, nee, 5 Stunden freitags, 5 Stunden samstags.
Okay,
und dann also Samstag um 13 Uhr fertig.
Du könntest ja auch sagen, guck mal, wir simulieren hier, wir bauen ein Startup, weißt du, darüber haben wir schon mal gesprochen. Irgendwie, wer verdient den ersten Euro, weißt du? Und dann brainstormt man Business-Ideen und man versucht wirklich, einen Euro zu verdienen, weißt du? Innerhalb, keine Ahnung, vielleicht braucht man da doch einen Tick länger, aber vielleicht auch 2 Tage. Ich glaube, deine ganz persönliche, Samuel, deine Fähigkeit, da etwas anzubieten, was eine 5-Sterne-Erfahrung, was wir hier immer sagen, 5-Star-Experience, ist natürlich total gegeben, weißt du? Also ich glaube, du könntest da sowas Cooles draus bauen, dass auch durch deine Erfahrung hier mit dem VC-finanzierten Startup, dass du da natürlich was unglaublich Cooles machen könntest, was sich total absetzt. Weil ich glaube, diese Branche, die du beschreibst, ich glaube, die ist
total
manchmal so ein bisschen
alt eingesessen.
Ja, vielleicht, aber vielleicht, ich stelle mir manchmal diese Seminarleiter auch so ein bisschen vor, also vielleicht wissen die auch nicht wirklich, worüber sie reden. Weißt du, vielleicht, sie haben sicherlich nicht deine Erfahrung, glaube ich. Weißt du? Also ich glaube nicht, dass da einer wirklich ein VC-Funding drin hatte von einem super Fund, weißt du, und angefangen hat zu skalieren. Und ich frage mich so ein bisschen, kann man das nutzen? Weil ich finde, was macht so ein Seminar aus? Der Content, den könntest du allein schon wahnsinnig gut machen, aber es ist auch immer die Persönlichkeit des Seminarleiters. Und da glaube ich, da würde ich dir zutrauen, da wirklich eine tolle Sache zu bauen. Und also wenn man da wirklich so eine Premium-Erfahrung baut, weißt du, und dann irgendwie sagt, dann guck mal, dann zahlen die dir 6.000 bis 10.000, sagst du denen, okay, zahlt mir nur die Hälfte, wenn ihr mir 2 Kunden referrt, weißt du, und dann baust du so ein kleines Lead-Modell auf, weißt du, also dann, wo du sagst irgendwie 1.000 Euro weniger für jeden Kunden, mit dem ich ein Seminar mache. Und dann kannst du ja sozusagen so einen kleinen Viral-Hack, da machen die dann Sales, weil dann kennen die halt 5 andere Mittelständler. Ich finde den Mittelstand sowieso wahnsinnig spannend als Zielgruppe. Ja. Und dann gehst du da so weiter vor und fräst dich weiter rein. Und dann könntest du natürlich anfangen, weiß ich, das ist natürlich sehr zeitintensiv, ja, das stimmt, aber...
Eben, das ist das Ding, ja, und vor allem, also es liegt dann einfach, es ist halt komplett, was du vorher gesagt hast, das stimmt absolut. Also das Spannendste, was wir immer als Feedback kriegen, ist so, hey, ihr zwei da vorne, ja, ist der Benedikt und ich, das ist so cool, weißt du, also der Benedikt, der macht übrigens auch ein richtig cooles Produkt, der macht Zirp, das ist aber ein physisches Produkt, das sind so Arven-Duft-Dispensers, aber...
Was ist denn Arven-Duft-Dispenser?
Arvenholz.
Haben wir noch nie gehört.
Zirp, das ist so für besseres Raumklima und so. Er hat ein Designprodukt rausgemacht, das auch in Kliniken jetzt genutzt wird.
Mhm. Wow.
Also richtig geil. Anyway. Mhm. Aber das Feedback ist halt immer das Coolste oder etwas vom Coolsten am Seminar war halt ihr zwei. Ja?
Mhm.
So, dass eure Erfahrung, eure Ausstrahlung. Aber darum ist es auch so schwierig zu skalieren. Und ich frage mich einfach, habe ich da wirklich Bock drauf? Denn wenn man mal in diesem Business ist, dann es hängt halt alles an dir. Ja, du kannst dann auch nicht irgendwie Leute einstellen, die das für dich machen, weil es halt einfach so...
Ja, klar, das sind dann so Tony Robbins, ne? Der lässt sich nicht rationalisieren. Ne? Aber ist das nicht auch... Ich meine, wir haben auch mal in einem früheren Podcast besprochen, dass vieles ja auch so ist, wenn man mal ein Standing hat, ja, wenn du, stell mal vor, es gelänge dir, sagen wir mal im Schweizer Mittelstand, ja, dann kommt dann der Schweizer, der in Berlin gegründet hat und so, das ist ja schon mal eine tolle Geschichte, weißt du?
Ja.
Und stell mal vor, du würdest dann da irgendwie so 30 Kunden gewinnen. Damit könntest du ja erstmal ein sehr schönes Leben, wenn ich das jetzt mal hochrechne, ja, was du da an Geld verlangen kannst, ein sehr schönes Leben finanzieren. Und dann frage ich mich schon, ist das nicht auch die Möglichkeit dann eben auf, da muss man nicht vielleicht so 2-3 Jahre so richtig hustlen, ja, und sich dann was aufbauen und dann vielleicht in die Companies denen vielleicht sagen, schaut mal, liebe Kunden, wo ich jetzt bis jetzt einmal im Jahr physisch da bin, ja, wie wäre es denn, wenn ihr unter der Woche noch einer viel größeren Anzahl an Leuten das zugänglich macht? Und das als, ich habe nämlich hier einen Kurs. Ja, das heißt, du bietest ihnen dann an, so ein Flagship-Event, das ist dann das totale Ding für dann die super, duper Superstars, weißt du, die kommen dann zu dir. Und du hast aber hier, wie so ein Benefit, wie so der Urban Sports Club, ja. Und dann sagst du hier, hast du 20 Dinge aufgenommen. Und dann hast du ja auch,
das habe ich ja gesagt mit diesen Tiers, ja, aber ich glaube, du hast recht, vielleicht muss man noch ein bisschen weitermachen, aber ich glaube, durch das, was wir jetzt schon 3-mal gemacht haben, langsam kriegen wir so ein bisschen Gefühl für den Content.
Mhm. Gleich geht's weiter mit Unicorn Ideas, denn ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen. Ich mache Digital Optimisten jetzt seit 2020. In der Zeit ist nicht nur auf der Welt ziemlich viel passiert, sondern auch in meinem privaten Leben. Ich bin Vater von 2 Kindern geworden. Viele dieser Interviews nehme ich bei uns zu Hause auf und wenn du ganz genau hinhörst, dann kannst du auch hören, dass ab und zu mal ein bisschen Kindergeschrei im Hintergrund ist. Deshalb habe ich beschlossen, dass ich ab und zu mal in Coworking Spaces arbeite, um mal ein bisschen Ruhe zu haben. Wenn es dir genauso geht und du in Berlin wohnst, dann kann ich dir beides sehr empfehlen. Beides steht für Beyond Desk, hat all das, was du von Coworking Spaces kennst. Eine tolle Community, moderne Arbeitsplätze, aber auch ein bisschen mehr. Am besten gefällt mir das Creator House, denn das hat ein voll ausgebautes Podcast-Studio. Da werden Samuel und ich demnächst mal eine Folge von Unicorn Ideas aufnehmen. Wenn du Lust hast auf Community, Yoga-Sessions und wie ich kein Kindergeschrei, dann besuche beides.io, das ist beydes.io und buche dir ein Flexdesk schon für 99 Euro. Ja, total. Also ich glaube auch, ich fände es schon spannend, danach zu denken, wie kann man da wirklich was machen, was noch keiner jemals in einem Seminar erlebt hat, weißt du? Und ich finde, das ist eine gute Frage, was ist das most mind-blowing thing, dass das passieren kann, weißt du, in so einem Entrepreneurship-Seminar? Für mich ist das, ich habe wirklich 1 Euro mit einem fremden Kunden verdient.
Ja.
Stell dir mal vor, das würde gelingen in 2 Tagen. Das wäre Wahnsinn. Da würde ich all meinen Freunden erzählen. Krass, ich habe hier wirklich, weil das war, als ich zum ersten Mal was Eigenes gemacht habe, das war für mich ein magischer Moment. Als mir jemand anders, den ich nicht kannte, der nicht meine Tante oder meine Oma ist oder meine Mutter, mir Geld dafür gegeben hat. Das fand ich unglaublich, weißt du? Und das zu replizieren, das wäre, glaube ich, magisch.
Ja, aber das ist schon, also, das wäre mega cool. Aber ich sage jetzt einmal so, meine Experience aus den letzten 3 Jahren, es braucht halt alleine schon 3-4 Stunden, bis die Leute das erste Mal zum Beispiel diesen Business Model Canvas so ein bisschen checken, ja, weil bei mir sind vor allem für Leute, die jetzt vielleicht nicht BWL studiert haben oder halt mit diesen Modellen aufgewachsen sind, aber vielleicht braucht es überhaupt nicht diesen Canvas oder vielleicht kann man das auch nochmal viel reduzierter angehen, dann wirklich einfach sagen, hey, 24 hours to your first euro, ja, irgend sowas.
Irgendwie so. Also man kann es ja so reverse engineeren, ja, und sagen, man fängt da an bei dem Euro und man macht es dann. Ich habe doch in einer früheren Folge mal erzählt, wie ich mit 18 in der Zeit, wo man die letzte Abi-Arbeit abgegeben hat und zum Vergabe der Zeugnisse hatte ich mit einem Freund so eine Challenge.
Getränke,
oder? Wer kann mehr Geld verdienen? Ja, wer hat die bessere Geschäftsidee? Ich hatte damals eine ziemlich beknackte Geschäftsidee. Ich habe Getränke verkauft vor der Düsseldorfer Philips-Halle. Und dann
ist die Mafia doch gekommen,
genau,
oder?
Genau, dann kam die Getränke-Mafia, hat mir meine Getränke kaputt gemacht. Und mein Freund hatte die Idee, zu sagen, er hat sich in das Pokémon-Game eingegraben und hat dann mit Jugendlichen hat er dann Pokémon-Karten getauscht und die teuersten auf eBay verkauft. Der hat deutlich mehr Geld gemacht. Aber moralisch auch etwas.
Okay, aber genau, das ist sozusagen jetzt nicht eine radikale Geschäftsidee von mir, sondern einfach mal so ein Gedanke, der mir heute noch gekommen ist, nachdem ich jetzt zum dritten Mal dieses Seminar geleitet habe sozusagen. Ja, und es ist auch so einfach, ja, und diese Companies haben auch so eine Zahlungsbereitschaft, ja. Mhm. Da liegt das Geld halt einfach so ein bisschen rum.
Aber sagen wir, lass uns doch einmal überlegen, überlegen, was wäre denn so das Erste? Ich finde die Idee zu gut, um sie jetzt einfach zu... Also was wäre denn so der erste Schritt, um es mal... Ja. Würdest du jetzt erst an dem Produkt feilen und wirklich was Tolles haben? Oder würdest du... Nee. Oder würdest du zum Beispiel auf der Sales-Seite gucken? Weißt du, dass du dem mal sagst, weißt du, wie kannst du so einen viralen Growth-Hack einbauen? Ja.
Also ich glaube, man muss sich schon... man muss sich so ein bisschen Limit setzen, aber jetzt zum Beispiel mal zu sagen, hey, anstatt jetzt ein Seminar, wie jetzt die letzten 3 Jahre, nächstes Jahr mal 3 Seminare oder 4 Seminare. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es etwas ist, was ich jetzt, wo ich voll raufdrehen will, aber man könnte wirklich mal sagen, okay, nächstes Jahr mal 4 Seminare, mache ich 4-mal so viel Erfahrungen, kann ich 4-mal so viel am Produkt arbeiten, wie jetzt in den letzten Jahren und dann mal schauen, wie es weitergeht. Also ich sehe das auch eher so ein bisschen als Ding nebenher. Ja, ich glaube, das ist jetzt für mich, ich habe noch so viele andere Sachen gerade offen bei mir. Ich glaube, da muss man immer mega aufpassen, dass man sich nicht wieder übernimmt. Mhm. Das kenne ich zu gut.
Das stimmt. Das kann ich verstehen. Aber eine schöne Idee. Gar nicht so klein, finde ich. Könnte du, vielleicht okay. Sprechen wir gerade mit dem Schweizer, dem neuen Tony Robbins aus der Schweiz.
Okay, aber wie würdest du das denn angehen? Würdest du jetzt einfach Sales machen erstmal?
Also was ist der kritischste Punkt, den man testen muss? Ich fände, also was dir auf gar keinen Fall gelingen wird, ist es jetzt ein Sales hier, also B2B-Sales zu machen, oder? Und dann das ist ja eine Nadel im Heuhaufen. Ich glaube, das geht nur über, ich glaube, sowas geht über persönliche Beziehungen.
Ja.
Und da würde ich sagen, also vielleicht würde ich mal ausprobieren, deinem jetzigen Kunden, du hast ja ein bisschen Marge auf deiner Zeit, ja, vielleicht, da würde ich ihm vielleicht sagen, guck mal, wenn du mir ein pro Person, die du mir empfehlst, gehen wir 500 Euro mit dem Preis runter. Für nächstes Jahr. Genau, das ist eine gute Idee. Da hast du direkt den Retention-Hook drin. Und dann, oder du fragst einfach mal, ohne ein Incentive, ja, und sagst irgendwie, hey, guck mal, vielleicht reicht das auch schon. Und also mich würde sehr interessieren, wie kann man da ohne ein, ich würde jetzt nicht LinkedIn Ads schalten, weißt du, das ist so teuer und irgendwie das bringt nichts. Also wie kann man da so einen kleinen, brauchst du ja auch gar nicht, du brauchst ja irgendwie 10 gute Kunden oder sowas, ja?
Absolut, ja. Nee, und ich meine, das hat schon so, also das Einzige, was hier funktioniert, ohne jetzt zu viel Aufwand zu betreiben, ist mit dem Bestandskunden zu schauen, dass der mir weitere Leute empfiehlt. Ich meine, das ist jetzt tatsächlich auch schon passiert. In den letzten 2 Jahren waren wir immer bei der Deutschland-Organisation dieser Firma und jetzt dieses Jahr waren wir bei der Schweizer Organisation. Mhm. Also die haben uns jetzt schon intern weiterempfohlen, auf jeden Fall.
Was glaubst du, was kannst du da maximal für verlangen? Für eine 5-Star-Experience-Entrepreneurship-Workshop? Für so die Top-Talente weiß ich nicht, Sales oder Marketing oder Personal? Mhm.
Also wie gesagt, die Nummer, die ich vorher genannt habe, das war ja für uns beide und inklusive aller Kosten und da auch eher am tieferen Rand, was ich gesagt habe. Aber keine Ahnung, so wenn ich das jetzt alleine machen würde, also ohne den anderen, so maximal, keine Ahnung, so 8.000 Euro nur für mich für 2 Tage.
Mhm. 4.000 Euro Tagessatz. Nö, gar nicht. Also wenn ich jetzt mal deinen Tagessatz ausrechne, 4.000 für so ein Speziell. Es gibt ja Leute, die verlangen, weiß ich nicht, 2.000 Euro Tagessatz und rechnen dann aber 20 Tage im Monat ab, ja, auf einem Beratungsprojekt oder so. Ja. Also das wären dann, also das finde ich jetzt gar nicht, das finde ich jetzt gar nicht viel.
Oder?
Ja.
Und man ist ja dann wirklich auch 2 Tage weg. Also es ist dann nicht so, dass man...
Ja. Klar. Die große Frage, sag mal, ist natürlich, hast du auch unseren Podcast gepitcht?
Ja, habe ich. Ich habe sogar eine WhatsApp-Gruppe erstellt mit allen Leuten, wo ich ihnen Sachen zur Vorbereitung geschickt habe und habe gesagt, ihr müsst alle eine Idee mitbringen und wenn ihr Inspiration für Ideen braucht, hier ist ein guter Podcast, um nach Ideen zu suchen. Ja,
genau. Samuel, dann lass mich das doch nutzen für meinen zweiten Find of the Week und der ist ganz wichtig für mich, denn heute, Samuel, ist die 100. Ausgabe von Digitale Optimisten.
Wow,
das macht mich ganz cool. Ein bisschen stolz, wenn ich ehrlich bin, wenn ich das sagen darf. Ich habe das und damals.
Was für eine Ehre für mich, dass ich mit dir diesen Anlass feiern darf.
Ach, selbstverständlich, Samuel. Ja, ist doch klar. Ich habe das damals angefangen. Damals habe ich noch in San Francisco gewohnt und wollte einfach mit coolen Gründern reden. Und mittlerweile ist das ja doch zu einem coolen, richtigen Ding geworden, ja, mit Community und Podcast-Zahlen, die immer weiter steigen und so. Und ich will aber jetzt mich gar nicht hier groß irgendwie selbst darstellen. Wir haben zwei Sachen, haben wir neu bei Digital Optimisten zur Feier dieser 100. Folge. Das eine ist, wir haben eine komplett neu gelaunchte Website auf digitaloptimisten.de und ich kann nur jedem empfehlen, da mal drauf zu gehen. Da ist viel Liebe reingeflossen, denn was wir da machen ist, wir sammeln alle Geschäftsideen, die wir hier besprechen bei Unicorn Ideas, aber auch die Geschäftsideen, die wir mit Leuten wie Florian Heinemann, Johann Olsen hatten wir jetzt im Podcast, Timo Kunz von Alphalorithmic, wo wir über Audio-Geschäftsideen gesprochen haben und noch viele Ideen auch aus vergangenen Folgen, da in einer hoffentlich gut zu browsenden Datenbank. Und das haben wir erstmal aufgebaut und kann nur jeden einladen, mal auf digitaloptimisten.de zu gehen, sich anzumelden und die Geschäftsideen zu browsen. Und das Zweite, was wir haben, ist, falls euch das alles ein bisschen überwältigt, ja, die ganzen Ideen, die wir hier besprechen, und du vielleicht gar nicht so selber weißt, was die richtige Idee ist. Also soll es groß sein, soll es eher klein sein? Soll es ein Side-Hustle sein, ja, dass ich nebenberuflich was mache, oder ist es die ich kündige meinen Job-Idee, ja, das ganz große Ding. Wenn du da ein bisschen Hilfe brauchst, haben wir auch ein Quiz gelauncht. Das hilft, die Datenbank zu navigieren auf digitaloptimisten.de/quiz. Und da kannst du, es dauert, glaube ich, eine Minute, 6 Fragen beantworten und du kriegst eine Idee, die zu deiner persönlichen Situation passt. Also wenig Geld, viel Geld, dass du investieren willst. Wenig Zeit, viel Zeit und so weiter. Technisches Know-how kann nicht vorhanden oder sehr gut vorhanden. Und dann kriegst du eine Idee, die es auf jeden Fall wert ist, dass du dir die anguckst. Und das, diesen kleinen Werbeblock sei mir erlaubt zur 100.
Ja, auf jeden Folge. Fall. Und sieht auch richtig cool aus. Ich weiß auch gerade noch mal online, ich habe sie ja schon auch gesehen, als du noch in der Bearbeitung warst. Aber sieht auch richtig cool aus. Und ich finde es auch mit den DALL-E-Bildern, das macht einfach so einen speziellen Flair, oder?
Ja, danke, das sagst du. Also ja, du hast recht, da kommt einiges zusammen von dem, was wir hier besprechen. Ja, also wenn unsere Hörer ab und zu mal den Podcast hören, dann also DALL-E, alle Bilder sind generell, außer unsere beiden Porträtfotos, die sind noch mit echten Fotografen geschossen, aber alle Bilder, die auf der Seite sind, sind durch eine künstliche Intelligenz, nämlich DALL-E 2, erzeugt. Und das Zweite, und da muss ich dir danken, Samuel, denn du hast mir damals Softer empfohlen. Und Airtable. Also Airtable ist so eine Art Excel on Steroids. Ja, also richtig krasse Datenbank, mit der man wahnsinnig viel Integrationen hat und anbinden kann. Und Softer.io ist das Frontend obendrauf, mit dem man einfach eine Website bauen kann. Und das ist krass, oder? So cool. Das macht so Freude. Ja. Und wer sich das mal angucken will, der geht auf digitaloptimisten.de und bei Fragen, wie man das gebaut haben, dann kann er oder sie sich gerne bei uns melden. Es gibt auch einen Kontaktreiter, da könnt ihr auch uns anschreiben.
Yes. Ja, gratuliere nochmal. Also richtig cool geworden.
Cool, super. Gut. Hey, ja, dann lass uns doch die 100. Folge jetzt nicht verschwenden. Ich habe auch noch eine Idee mitgebracht. Das ist nämlich sehr die gerne aktuelle Idee auf digitaloptimisten.de, also die neueste. Und die ist eine Idee, die ist aus einem persönlichen Need von mir entstanden. Ja? Denn es gibt auch einen Podcast, einen Newsletter, den wir seit ein paar Wochen schreiben. Einmal im Monat, vielleicht bald alle 2 Wochen, wo wir die Geschäftsideen, die wir hier besprechen, aufschreiben und auch noch ein paar lustige Memes teilen und sowas und Links, die uns aufgefallen sind im Laufe der vergangenen Wochen. Und mir ist aufgefallen, ich kriege immer mal wieder Anfragen für Werbung, ja, insbesondere für den Podcast, aber auch für den Newsletter. Und meine Geschäftsidee in dieser Woche ist eine Werbeplattform für Newsletter. Und was meine ich damit? Search ist ja eine Plattform, da dominiert Google, ja. Facebook dominiert Social Marketing. Aber ein anderes Medium, was eigentlich niemand dominiert, ist das Thema Newsletter. Und jetzt magst du dich vielleicht als allererstes fragen, oder vielleicht der eine oder andere Hörer denkt sich vielleicht, ein Newsletter, ist das nicht kalter Kaffee? Habe ich das nicht schon vor 15 Jahren gehört? Ja? Oder kriege irgendeinen Newsletter, der einfach im Spam ist, den ich nie lese? Und das stimmt nicht. Ja? Denn Newsletter sind ein unglaublich stark wachsendes Segment. Und das hat ein paar Gründe. Ich tauche mal tiefer in ein oder zwei rein. Also beispielsweise dadurch, dass du weniger Möglichkeiten hast, Cookies zu setzen, dass sie nicht mehr so lange halten, dass du auch vielleicht dich nicht abhängig machen willst von Twitter. Ja? Stell mal vor, du hast ein riesiges Twitter-Following und jetzt implodiert Twitter. Ja, dann hast du wie so das Land unter deinem Haus nur gemietet. Weißt du? Aber es wäre doch schöner, das Land unter deinem Haus auch zu besitzen. Und dafür sind natürlich E-Mail-Adressen super, die halt sich nicht so schnell verändern, die stabiler sind, die dauerhafter sind. Ich habe noch meine E-Mail-Adresse wahrscheinlich von vor 15 Jahren. Und das ermöglicht halt auch einen direkten Kontakt, nicht über eine Plattform, sondern über ein direktes Followerschaft. Und es gibt auch Startups, die mittlerweile riesig sind. Ja, Substack ist, glaube ich, der größte Player im Newsletter-Markt. Mag dem einen oder anderen was sagen. Die haben schon über 80 Millionen Dollar Funding von externen Investoren bekommen und sind so eine Art, ja, wie soll ich das sagen? Also die ermöglichen es jedem, ganz einfache Newsletter zu schreiben und die vor allem auch zu monetarisieren. Und ich habe mir noch ein paar andere Zahlen angeguckt, weil ich selber nicht ganz so sicher war, ob das ein Zukunftsmarkt ist. Aber ich habe mir mal bei Statista ein paar Quellen gezogen. Und ich habe gefunden, dass der Umsatz mit E-Mail-Marketing aktuell ca. 7,5 Milliarden Dollar beträgt. Aber der wird bis aufs Jahr 2027, zumindest in der Prognose, sich mehr als verdoppeln auf knapp 18 Milliarden US-Dollar. Also da ist was, ja. Da ist ein relativ großer Markt, der dazu auch noch wächst. So, das ist mal so ein bisschen als Vorrede, als Hintergrund. Und jetzt eigentlich zum eigentlichen Problem, ja, das es gibt. Denn wenn du jetzt einen Newsletter hast und du relativ vielleicht Following hast, vielleicht baust du die gerade auf, vielleicht hast du aber schon ganz viele, die du vielleicht in der Nische erreichst, dann ist es für dich gar nicht so einfach, wie jetzt bei Google Werbung drauf zu spielen. Denn wenn du eine gut laufende Website hast, dann machst du das Display-Netzwerk an von Google. Die spielen dir da, du haust einen Code auf die Seite und die spielen dir halt Werbung da drauf, von weiß ich nicht, von Check24 und du kriegst halt Geld. Aber sowas gibt es nicht für Newsletter.
Für Newsletter.
Genau, ja. Die Idee ist, ja, warum baut man nicht selber so eine Plattform, auf der Werbetreibende auf der einen Seite auf der einen Seite da sind, um ihre Werbung zu platzieren, weil sie vielleicht in gewissen Nischen präsent sein wollen. Und die Newsletter-Betreiber, die stellen Teile ihres Inventars, nämlich ihres Newsletters zur Verfügung, um darauf Werbung zu machen und halt zu monetarisieren.
Und dann hättest du sowas...
Nee, bitte. Es gibt vielleicht noch einen Satz dazu. Also ich habe mal nach Wettbewerbern geschaut. Es gibt eine Agentur in den USA, die heißt Paved, P-A-V-E-D. Die machen sowas in der Art, aber das ist halt nicht für den deutschen Markt, weißt du? Und es gibt natürlich Agenturen, denen du deine Newsletter aussteuern lassen kannst, aber damit monetarisierst du nicht. Und ich habe mich gefragt, ist das nicht eigentlich eine super spannende Idee, auch in Deutschland mal zu beginnen in einem Markt, der gerade wächst, der stärker monetarisiert werden will, da eine Plattform aufzubauen, wo man das zusammenbringt.
Und technisch wäre das dann, und so wie du das umsetzen würdest, wäre erstmal einfach nur Agency, also wirklich irgendwie, du hast halt Leute, die diese Newsletter lesen und die dann händisch irgendwie mit den Werbetreibenden matchen. Und dann, wenn man da weitergehen würde, könnte man irgendwann sagen, okay, deine Software hat dann irgendwie eine API zu allen Newslettern und die liest sie dann aus und schaut dann automatisiert, welche Werbung, ein bisschen so wie bei Google, ja, wird dann automatisiert schauen, welche Werbung würde jetzt am besten passen.
Ja, genau. Also man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen mit da, wo Podcasts gerade sind. Denn guck mal, Podcasts, wir haben auch einen Podcast, wir haben auch einen Sponsor, ja, in unserem Podcast. Und wir sprechen halt eine Werbung ein, ja, von unserem Sponsor. Ja. Das ist natürlich jetzt nicht so, wie programmatisch Werbung heutzutage ausgespielt wird. Ja, also und auch das Erfolgstracking. Also häufiger, wenn wir mal einen Sponsor haben, dann lese ich oft noch, so das hört man oft in Podcasts auch, dann hört man auch so einen Gutscheincode, ja, gib jetzt ein digitaler Optimisten 10, ja,
und dann mega, mega oldschool.
Es ist total oldschool und das sagt man natürlich nur deshalb, weil man die Performance nicht messen kann. Man weiß sonst nicht, hat die Werbung hier in dem Podcast einen Effekt gehabt, wenn jetzt 200 Leute den Gutscheincode Digitaloptimisten 10 einlösen, dann denken, ach krass, das war gar nicht so schlecht. Wenn aber keiner den einlöst, dann wissen die, okay, das hat wohl nicht so viel gebracht. Ja? Aber es ist natürlich ein total Oldschool-Mittel, um das festzustellen. Und die Newsletter-Industrie, finde ich, ist wahrscheinlich muss man da beginnen, wo die Podcast-Industrie gerade ist. Vielleicht muss man tatsächlich einfach sagen, okay, man lässt sich die Zahlen eintragen, ja, also wie viele Leute haben es geöffnet, wie viele Leute haben zu wem wurde der Newsletter geschickt. Und da muss man so ein bisschen halt auch hoffen, dass es ehrlich ist. Bei Podcast ist es so, da wird einfach die Downloadzahl gefragt, ja, und die gibt man dann an. Und tatsächlich, in der Tat hast du recht, also wenn du dann das irgendwann skalieren willst, dann könntest du natürlich anfangen, dich vielleicht zu integrieren in die großen Portale wie Mailchimp, MailerLite oder Substack oder so, um dann halt automatisch auszulesen, was denn die Kampagnenperformance war.
Genau. Ja. Und auch den Inhalt der Newsletter auszulesen.
Ja, stimmt. Um mal zu schauen, welchem Umfeld werbe ich da. Ne? Ist das eine Technologie? Ist das ein Beauty oder ist das Fußball oder so? Klar, genau.
Nee, aber ich meine, dass dann sozusagen, also so wie ich das jetzt verstanden habe, bei dir basiert das immer noch so auf dem Konzept, ein Werber wählt sich so ein bisschen seinen Newsletter aus, aber es wäre doch viel besser, wenn das automatisiert wäre. Also wenn sozusagen der Algorithmus sagt, hey, zu diesem Newsletter-Content passt am besten diese Werbung, irgend sowas, ja. Mhm. Dann kann man auch sagen, okay, ich will nicht für Gambling und nicht für Alkohol und nicht für Tabak werben, aber sonst kommt halt einfach das, was halt kommt.
Genau, eigentlich so wie bei Google, ne? Wie man es jetzt auch machen kann.
Genau.
Und in der Endstufe, und da braucht man aber noch ein bisschen hin, würde man dann sagen, ich sage dann irgendwie, ich will einfach nur an die 18- bis 35-Jährigen, die sich für Unternehmertum interessieren. Dann ist mir egal, ob der Podcast oder der Newsletter vielleicht über das Angeln geht, aber wenn zufällig die richtigen Leute diesen Angeln-Newsletter lesen, dann können die trotzdem meine Werbung für Digital Optimisten bekommen oder was auch immer.
Genau. Und ich glaube, ein großes Problem, das Newsletter im Moment ja noch haben, ist so ein bisschen die Monetarisierung. Also ich glaube, Monetarisierung geht bei Newslettern heutzutage meist erst indirekt. Also im Sinne von, du machst dir halt über den Newsletter einen großen Namen und kannst das dann leveragen, um irgendwie, keine Ahnung, eine neue Firma zu starten oder keine Ahnung, ein neues Projekt Kurse anzustoßen.
Hast dann halt gleich, und so.
Genau, irgend sowas. Ja, und du hast dann halt gleich schon eine Mega-Audience. Aber das wäre halt jetzt eine Möglichkeit, den Newsletter direkt zu monetarisieren, also instant, ja. Und das ist, glaube ich, schon ganz cool. Die Frage ist, ob man dann, also eigentlich ganz einfach mal anzufangen, ja, eigentlich eine kleine Agentur und mal ein paar Werbebetreibende suchen, sie fragen dann, was sie Interesse haben und dann die größten deutschsprachigen Newsletter in diesem Bereich abklappern.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, es ist recht einfach. Ja, also man muss halt ein bisschen Zeit investieren, genau wie du sagst.
Ja.
Ich glaube, es ist ein Marktplatz. Das heißt, die Frage ist immer, wo fängt man an? Es ist gar nicht so leicht, das zu sagen. Wahrscheinlich aber, ich hätte jetzt gedacht, wahrscheinlich ist es einfacher, die Publisher von Newslettern zu bekommen. Aber da können wir auch drüber diskutieren, ob du eher die Werbetreibenden holen würdest. Also ich würde jetzt erst die Publisher von Newslettern auf die Plattform bekommen und denen halt sagen, schau mal, wir bauen hier eine neue Plattform, willst du der Erste sein und wir garantieren dir, dass du, die ersten 5 Newsletter dann hast nach unserem Launch und Werbepartner hast. Weißt du, so würde ich die vielleicht versuchen. Und ich würde auch mal mit denen reden, denn vielleicht, keine Ahnung, ich würde schon gerne mal wissen, wie jetzt so Gabor Steingarts Morning Briefing, aber ist ein riesiger Newsletter, wie der eigentlich gerade monetarisiert, ob das über die Homepage geht, und der wie so ein Media-Kit
oder ob der überhaupt Werbung will.
Ja,
vielleicht hat sie bei den ganz großen, also ich meine, deine Grundhypothese ist ja, dass die Leute Werbung schalten wollen, aber vielleicht wollen diese ganzen Großen das überhaupt nicht. Vielleicht sagen die halt auch, hey, wir haben unsere Revenue-Channels und das verwässert unsere Brand, wenn wir jetzt hier anfangen, Werbung zu schalten.
Ja, kann auch sein, ja. Eine gute Frage, genau.
Aber
also ich glaube, man müsste erstmal mit dem reden.
So.
Also ich bin jetzt einer, mein Newsletter, unser Newsletter ist noch sehr klein, aber ich würde sagen, wenn das eine gut kuratierte Werbung ist, die, schau mal zum Beispiel, wir reden oft über No-Code-Tools. Wenn das jetzt irgendein No-Code-Tool ist, was total cool ist, passt ja, da hätte ich überhaupt kein Problem damit.
Wenn Software, also ey, wenn der Gründer von Software hier mithört, falls Software jetzt kommt und Alex sagt, wir zahlen dir 500 Euro pro Newsletter, wäre Alex nicht abgeneigt.
Okay, das kommt von dir. Ja. Also das, also was ich sagen will, weißt du, also manchmal kann es ja auch passen, die Werbung, weißt du? Und ja. So, und das wäre vielleicht so der Gedanke, um es dann einfach mal aufzubauen. Ich fände es spannend. Müsste mal einer machen. Ich wäre auf jeden Fall interessiert, wenn einer macht, als Early Adopter Tester dabei zu sein.
Müsste mal einer machen. Weißt du, sorry, ich muss jetzt gerade den Kreis zu Ende ziehen. Mhm. Während unseres Gründerseminars mache ich auch immer einen Input-Vortrag zu, wie findet man Ideen? Und dann präsentiere ich so verschiedene Methoden, so Copycat oder Technologien identifizieren etc. Und eine Methode ist immer man müsste mal machen. Wenn du hörst, dass jemand sagt, man müsste mal machen oder müsste man mal machen, dann weißt du, da muss ich jetzt genau hinhören. Und das hast du jetzt gerade gesagt.
Ja. Also sag mal, was haben denn die Leute jetzt? Ich komme nicht weg von deiner Seminaridee. Ich finde die echt ganz cool.
So oldschool, ja.
Ja, aber trotzdem, oder? Ich will mich nicht wiederholen, aber was mich so begeistert, ist da wirklich mal ins oberste Regal zu greifen und wirklich mal das absurde Veranstaltung zu bauen, weißt du, die wirklich cool ist. Und warte mal, was kam denn da für Geschäftsideen von den Seminarteilnehmern? Was war denn so die beste Idee, die du gedacht hast, die ja könnte Potenzial haben?
Okay, das fanden die nicht so cool. Also das Ding ist, jeder bringt immer eine Idee mit. Die haben eine Minute Zeit, die zu pitchen. Dann wird abgestimmt und dann erarbeiten wir die besten 5 Ideen sozusagen mittels dieser Methoden, die sie dann kennengelernt haben. Und eine Idee, die sie dann aber nicht ausgearbeitet haben, waren Computerkurse für Senioren. Und ich finde halt Computerkurse für Senioren, und das ist jetzt, hört sich total banal an, aber Senioren haben halt Kohle, die haben mega einfache Probleme, die halt irgendwelche Studenten, denen gibt man einen Standardwerkzeugkasten ran, die Studenten, die verkauft man dann für 200 Euro pro Stunde an diese Senioren, die gehen dann da vorbei, stöpseln dann da den Drucker ein und trinken einmal Kaffee mit der Oma. Und ich fand das dann einfach so, hört sich total banal an, aber ich fand das dann irgendwie so eigentlich noch ganz spannend. Jetzt muss ich wirklich überlegen, und das andere war halt, da waren so ein paar Real Estate-Dinger, also so einer, der das ein bisschen alternativ haben wollte, dann so Glamping, also ein Tiny House, Airbnb-Play machen, was ich eigentlich, kann glaube ich schon auch gut funktionieren, also funktioniert ja auch. Es gibt ja auch super viele so Tiny Houses auf Airbnb. Ich glaube, da muss man seine Nische so ein bisschen finden. Dann einer wollte Vertical Farming machen in Großstädten, aber nicht B2C, sondern B2B, also sozusagen ungenutzten Real Estate, also so Lagerhallen etc. brauchen.
Da habe ich einen Fact für dich. Ich habe am Wochenende mit, einem, der sich damit auskennt, von einem großen deutschen Einzelhandelhändler gesprochen. Und der hat mir gesagt, das ist so krass teuer, dieses Vertical Farming zu betreiben. Okay. Und der Salat, den man da hat, also 0 Kilometer ist das halt, aber der ist so krank teuer, weil du musst das ja, es ist wohl völlig utopisch aktuell, ja, sowas zu machen. Also die Economics davon, das ist ja so interessant. Vertical Farming heißt ja, guck mal, du hast irgendwie oben auf dem Dach hast du ungenutzte Fläche von irgendeinem Händler, von einem Rewe, Edeka oder was weiß ich, und haust dann da irgendwie so eine Anbaufläche raus und dann pflückst du den Salat und verkaufst den unten innerhalb der Fläche. Ja, was könnte es Nachhaltigeres geben? Aber mega teuer.
Ja, du, anyway, aber also man hat dann schon auch gemerkt, teilweise die waren total neu in diesem Denken, und es ist immer das Spannendste zu sehen, wie die dann mit Ideen kommen und dann erst durchs einmal durchdenken merken, ist doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe, da müsste man noch da und da etwas anhängen. Also eine Idee war auch irgendwie so Ozeanplastik einsammeln, daraus 3D gedruckte Designermöbel machen und die dann in Europa verkaufen. Ja, also erstmal den Plastik dann von irgendwie Indonesien nach Europa schippern, daraus Granulat machen, 3D drucken. Also anyway, aber also schon auch spannende Sachen, Sachen, wo
sehr
ich
divers,
überhaupt nicht daran gedacht hätte.
Wahnsinn.
Ja, genau, absolut. Oder das Coolste fand ich, und das wurde dann auch nicht ausgearbeitet, also so cool war es nicht, aber so ein bisschen komisch, so ein Klangmemory. Also der hat es auch tatsächlich mitgebracht. Der hatte dann so so Plastik-Vierecken mit einem NFC-Chip drin, die kann man ans Handy halten und die spielen dann einen Klang und dann haben immer zwei den gleichen Klang und die müssen dann zusammen irgendwie, also das ist dann so ein Memory-Kasten.
Ach was, also warte mal, also ja. Wäre das nicht der, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann wäre das doch der ultimative Icebreaker in so awkward Konferenzen, oder? Man gibt jedem so 50 Leute in einem Raum und du gibst jedem so ein Ding. Also so ein NFC-Ding. Und dann musst du deinen Zwilling finden. Das heißt, man muss dann ständig irgendwie gucken, wie hört sich dein Klang an? Ah, ich bin übrigens Alex.
Stimmt,
weißt
ja.
Du?
Nee, aber das war wirklich so ein Memory. Also du hast dann halt so Memory-Plastik-Teiler und dann musst du immer dein Handy halten und dann gibt es einen Klang.
Ach so, also okay. Also ich hatte das jetzt so, dass jeder hat so ein Ding in der Hand, weißt du, und läuft damit rum und muss dann quasi
sein... Ja, das
wäre
auch cool. Das wäre so Dating. Cool, so im Sinne... Ja, stimmt, ja, so Speed-Dating.
Ja. Speed-Dating, ja, schau mal, die Idee hat vielleicht doch Beine.
Ja, aber anyway, auf jeden Fall super divers und teilweise auch ein bisschen unrealistisch, aber immer ganz spannend, was da bei rumkommt, ja.
Ja, das ist cool. Hey, ich glaube, ehrlich gesagt, das könnte eine wunderbare Plattform sein, um auch das ist wirklich mal ein Flywheel-Effekt, ja. Wir reden ständig über Geschäftsideen, du machst ein Seminar, du digitalisierst die Schweiz, den Schweizer Mittelstand mit Geschäftsideen. Ja. Ich glaube, sag mal, das ist deine Nische.
Also, aber dann mache ich jetzt auch einen kleinen Werbeblock. Wenn wir hier irgendwelche Mittelständler haben, die mithören, meldet euch bei mir und wir schauen, ob wir auch für eure besten Mitarbeiter ein Gründerseminar ausarbeiten können.
Oh, Mensch, wenn ihr 6.000 bis 10.000 Euro übrig habt, dann...
Genau.
Sehr gut, ja.
Okay, cool. Alles klar. Hey, mega coole Folge. Ich würde sagen, eine würdige 100. Folge heute, oder?
Ich hoffe. Danke. Ja, ich glaube auch. Ja, ich glaube, wir haben ein paar coole Ideen. Ich habe noch mehr am Zettel, aber das muss ich alles noch ein bisschen ausarbeiten. Unter anderem interessiere ich mich gerade, vielleicht gebe ich mal einen Sneak Peek, total dafür, wie man das TikTok-Konzept von Shortform-Video, das explodiert weil der Mensch ja ein Kaulquappen-Gehirn hat und wir alle nur irgendwie den nächsten Endorphin-Push brauchen. Und deshalb wollen wir diese kurzen Videos, anstatt sich 10 Minuten ein YouTube-Video anzugucken. Deshalb ist, glaube ich, TikTok so erfolgreich. Und ich denke gerade darüber nach, wie kann man dieses Konzept auch auf andere Bereiche übertragen? Ja, zum Beispiel so 60-Second Mathe-Stunde oder sowas. Weißt du, so Konzepte ganz krass Fastisch schnell erklärt.
60
weißt
Sekunden.
Du? Genau, oder so Geschichte oder sowas, weißt du? Also oder vielleicht gibt es noch andere Dinge oder Life-Skills, ja? Wie bewerbe ich mich auf einen Job? Wie mache ich die Steuererklärung? Wie, keine Ahnung, rasiere ich mich richtig oder sowas? Weißt du, irgendwie so, da denke ich gerade drüber nach, ist das irgendwie, könnte man sowas in eine Geschäftsidee übertragen?
Ja. Ja, ich habe auch noch was auf dem Zettel, aber ich glaube, das bringe ich dann auch das nächste Mal. Echt wieder mein Lieblingsthema, Nischen Construction Companies. Aber da sprechen wir dann das nächste Mal nochmal drüber.
Hatten wir in letzter Zeit häufig Nischen Construction, Nischen Handwerk von dir. Na gut.
Ja, aber das ist halt schon ein Thema, das mich auch nicht so einfach auch berufsbedingt nicht so loslässt.
Ja. Na gut, dann Grüße gehen raus an Frank, den wir heute wieder leider nicht unterbringen konnten.
Ach,
sorry,
jetzt
Frank.
Jetzt ist schon weit, ja.
Ja, halb so wild. Machen wir nächste Woche. Und dann sage ich nur, danke Samuel und it's a wrap.
Jo. Ciao.
Hier ist nochmal Alex zum Abschluss dieser Folge. Und ich möchte einfach mal kurz Danke sagen bei dir, lieber Hörer. Vielleicht hörst du ab und zu mal rein. Vielleicht bist du ein neuer Fan oder sogar schon seit der ersten Stunde von Digitale Optimisten von vor mittlerweile 3 Jahren dabei. Ich freue mich sehr, dass du hier reinhörst und gerne uns dabei beobachtest oder dabei zuhörst, wie wir hier verschiedene Geschäftsideen hin und her werfen. Wie gesagt, haben wir zum Jubiläum eine komplett neue Website auf digitaleoptimisten.de gelauncht mit all den Geschäftsideen, die wir hier so besprechen. Dazu kommt, also worauf ich eigentlich am stolzesten bin, ist, dass wir fast alles auf der Website auch mit den Tools gebaut haben, die wir immer so besprechen. Das heißt, wenn du dich schon immer gefragt hast, wie sowas eigentlich aussehen kann, inklusive mit künstlicher Intelligenz erzeugte Bilder, dann geh mal auf digitaleoptimisten.de und schau es dir an und melde dich gerne an, um vollen Zugriff auf alle Geschäftsideen zu haben. Die nächste Folge Digital Optimisten kommt wie immer nächsten Montag. Ich freue mich drauf. Ciao.